Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour hier auf www.yulmediatv.de. Ein herzliches Willkommen auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur achten Folge unserer Serie über die Apostelgeschichte. Heute mit einem ganz besonderen und wichtigen Thema. Es geht um das Konzil in Jerusalem. Wir wollen uns Apostelgeschichte 15 genauer anschauen und diesen Dreh- und Wendepunkt in der frühen Geschichte der Christenheit genauer unter die Lupe nehmen. Dabei bereiten wir uns vor auf das Bibelgespräch am 25. August. Und bevor wir jetzt in den Text hineinsteigen und Vers für Vers versuchen wollen zu verstehen, was passiert ist und warum es passiert ist, möchten wir ein Gebet sprechen, wozu ich euch alle ganz herzlich einlade. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für die Apostelgeschichte und für die vielen Lektionen und die Wahrheiten, die wir dort finden und die wir lernen können. Wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass er unser Lehrer ist und dass wir erkennen, was das, was wir hier in der Apostelgeschichte 15 lesen, wie das in unserem praktischen Leben und in unserer Gemeinde sich auswirken soll. Bitte gib, dass wir gut aufmerksam sein können auf das, was du uns beibringen möchtest und dass wir ein offenes Herz haben für deine Wahrheit und für deinen Geist, im Namen Jesu. Amen. Apostelgeschichte 15 steht im Kontext der gerade zu Ende gegangenen ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas, die in der letzten Woche im Zentrum stand. Am Ende von Apostelgeschichte 14 haben wir gelesen, wie die beiden wieder nach Antiochia zurückgekehrt sind. Jener Stadt, wo die Idee so einer Missionsreise überhaupt erstmal ins Auge gefasst worden war, durch das Eingreifen des Heiligen Geistes, der sie dazu beauftragt hatte. Antiochia, wie wir gelernt haben, war eine der größten Städte des Römischen Reiches und es war dort, wo zum ersten Mal eine größere Gruppe von Heidenchristen, von Heiden, die sich zu Jesus bekannten, zusammenkamen und die dort als Gemeinde dann mit dem Namen Christen, Christianoi, benannt worden sind. Und der Beginn von Apostelgeschichte 15 spielt jetzt hier in dieser Gemeinde in Antiochia, wo gerade die Begeisterung groß ist angesichts der missionarischen Erfolge von Paulus und Barnabas, die berichten, was sie alles erkannt und erlebt haben in ihren Reisen in Kleinasien. Wir beginnen in Kapitel 15 und Vers 1. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also auf der einen Seite haben wir gerade diesen großen Erfolg in der Heidenmission und auf der anderen Seite kommt jetzt plötzlich diese Herausforderung aus der Gemeinde selbst. Einige der Brüder, der Gläubigen, kommen aus Judäa, aus dem Kerngebiet dieser noch jungen Gemeinde. Sie kommen herab, weil natürlich Judäa auf dem Bergland liegt und Antiochia weiter sozusagen unten topografisch. Und sie bringen jetzt diese Lehre, dass man erst dann wirklich vollkommen Erlösungsgewissheit hat, wenn man nicht nur Jesus glaubt, sondern sich auch beschneiden lässt nach dem Gebrauch, also nach der Tradition Moses. Bezug genommen wird hier natürlich auf das Gesetz des Mose. Die Idee ist sozusagen, es reicht nicht Christ zu sein, sondern jeder, der Christ ist, muss auch gleichzeitig Jude sein. Das war die Idee, die, wie wir noch sehen werden, sehr weit verbreitet war in weiten Kreisen der Judenchristen und die auch dann noch über Apostelgeschichte 15 hinaus immer wieder in einzelnen Gruppen und Splittergruppen sich erhalten hat, noch zum Teil Jahrhunderte später. Nun, die Beschneidung selbst war natürlich gar nicht eigentlich von Mose erfunden worden, schon Jesus hatte darauf ja deutlich hingewiesen in Johannes 7 und dort Vers 22, da sagt Jesus: Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Also die Beschneidung war natürlich etwas, was schon lange vor Mose praktiziert worden ist und, wie wir im Alten Testament herausfinden können, auf Abraham zurückgeht. Wir haben heute hier nicht die Zeit, 1. Mose 17 genau zu studieren, aber dort in diesem Kapitel, in 1. Mose 17, wird die Beschneidung eingeführt als äußeres Zeichen eines besonderen Bundes zwischen Gott und Abraham. Das ist eigentlich ein bestätigender Bund. Gott hat ja seinen Bund schon vorher mit Abraham bekräftigt und aufgerichtet in 1. Mose 15. Aber in der Zwischenzeit hatte Abraham sich etwas von den Bundesbedingungen entfernt, statt im Glauben darauf zu vertrauen, dass Gott den verheißenen Sohn senden würde oder ihn geben würde, hat er mit der Hagar selbst einen Sohn gezeugt. Und Gott fordert dann in 1. Mose 17 Abraham auf, vollkommen zu sein und ganz ihm nachzufolgen. Und als Zeichen dieses Bundes soll er beschnitten werden, weil nämlich Abraham die Idee akzeptieren muss, dass Ismael, sein geliebter Sohn, auf den er jetzt jahrelang gewartet hatte und den er jahrelang großgezogen hatte und von dem er glaubte, dass er der Erbe von allem sein würde, dass dieser Ismael nicht der Sohn der Verheißung sein würde. Diese Idee, die Abraham, der dann Gott auch noch vorträgt und vorschlägt, die wird quasi abgeschnitten. Diese Beschneidung der Gedanken, diese Beschneidung des Herzens, das Aufgeben der eigenen menschlichen Pläne und das Akzeptieren, dass Gott Wege hat, von denen wir nichts wissen, und diese Wege im Glauben anzunehmen. Diese Idee des Glaubens sollte durch das äußerliche Zeichen der Beschneidung versinnbildlicht werden. Nun, mit der Zeit war diese Idee der Beschneidung etwas verloren gegangen und war vielmehr zu einem reinen ethnischen Zugehörigkeitssymbol geworden, und dass jetzt die stolzen Juden so wichtig erachteten, dass angeblich die Erlösung von diesem Schnitt an der Vorhaut abhing. Vers 2, das sorgte natürlich für einigen theologischen Disput. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung, man beachte die Formulierung, die Lukas hier wählt, es war nicht einfach nur eine kleine Meinungsverschiedenheit beim Sabbatpotluck, eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Interessant ist, dass nicht nur Paulus, sondern auch Barnabas sich dieser Lehre der jüdischen Lehrer widersetzt. Und die Idee ist jetzt, dass man das nicht hier in Antiochia allein lokal entscheidet, sondern dass man eine generelle Entscheidung möchte, weil man ahnt ja schon, dass dieses Thema jetzt sehr wichtig werden wird, wenn immer mehr Heiden Jesus annehmen. Durch die Missionsreise hat sich gezeigt, wie groß die Tür ist, die Gott aufgestoßen hat, und welche Möglichkeiten, welches Potenzial jetzt in der Mission liegt. Dieses Thema wird unweigerlich eine große Rolle spielen. Deswegen wäre es wichtig, so war die Überlegung, dass man eine allgemeine, grundlegende, prinzipielle Entscheidung dort trifft, wo die Gemeindeorganisation ihren Sitz hat, nämlich in Jerusalem. Interessant ist, dass Paulus selbst in seinem Brief an die Galater später, die ja dann noch einmal mit so einem Problem konfrontiert worden sind, als dann einige die Entscheidung von Jerusalem nicht akzeptiert haben und in unabhängigen, selbstunterhaltenden Missionsgruppen versucht haben, ihre Sonderlehre hier der Gemeinde aufzudrängen, dass Paulus in Galater 2 noch einmal seine Sicht des Hergangs dieser Ereignisse schildert. Und dort sagt er in Vers 1 und 2: Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und, interessanterweise, nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf. Paulus sagt also, der Grund, warum er nach Jerusalem ging, war nicht einfach nur, dass die Gemeinde gesagt hat: Geh nach Jerusalem als unser Delegierter, sondern Gott hatte sogar in einer Vision ihm gezeigt, dass diese Frage von der gesamten Gemeinde durch gemeinsames theologisches Studium entschieden werden muss. Und Paulus war so kühn, seinen unbeschnittenen griechischen Mitarbeiter Titus gleich mitzunehmen. Dazu noch mehr. In Apostelgeschichte 15, Vers 3 lesen wir: So durchzogen sie nun als Abgeordnete, als Delegierte der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Wir hatten schon in der Apostelgeschichte vorher gesehen, wie zuerst Samarien und dann auch Phönizien für den Glauben gewonnen worden sind oder dort Menschen zu Christus bekehrt worden sind. Samaria wurde ab Apostelgeschichte 8 missioniert, und wir finden auch Missionare in Apostelgeschichte 11, die durch Phönizien reisen und dort offensichtlich viele Menschen für den Glauben gewinnen konnten und Gemeinden, die entstanden sind. Und überall dort, wo Paulus und Barnabas jetzt vorbeikommen mit Titus, erzählen sie genau das, was sie auch schon in Antiochia erzählt haben, nämlich wie die Heiden in Kleinasien und auf Zypern, wie die bereitwillig das Evangelium von Jesus angenommen haben. Eine große Freude erfüllt alle, weil das Evangelium sich ausbreitet. Nun, sie kommen nach Jerusalem, und bevor jetzt diese Generalversammlung tagt, dieses sogenannte Konzil, hat Paulus eine ziemlich kluge Idee. Wir lesen weiter in Galater 2 und dort Vers 2 nochmal: Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf, und jetzt kommt's, und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, dass ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Also Paulus möchte nicht einfach aus eigenem Gutdünken, ohne jede Absprache mit der weltweiten Gemeindeleitung, irgendwie etwas unternehmen. Er möchte eine gewisse Bestätigung bekommen, dass das, was er predigt und wie es predigt, auch gut geheißen wird von den großen Aposteln. Und dazu trifft er sich mit ihnen vorab privat im kleinen Kreis. Und das war eine kluge Entscheidung, weil er damit zunächst einmal die wichtigsten Personen überzeugen konnte von dem, was ihm wichtig war, bevor dann in der großen Versammlung vielleicht eine andere Dynamik entstanden wäre. Also diese Vorunterredung und präsentiert seine theologische Erkenntnis, für die er kämpft, dass nämlich bestimmte Dinge, die einen Juden ausmachen, nicht unbedingt für alle Christen zu gelten haben. Und das interessanterweise ja von Paulus, der ja der ehemalige Pharisäer war und in dieser Hinsicht jetzt schon sehr viel klarer das Evangelium verstanden hatte, als die Apostel selbst. Und in Vers 3 lesen wir weiter: Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche war, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Also die Apostel waren damit einverstanden, dass man den Titus nicht beschneiden müsse. Und da quasi war das schon so ein lebendiges Beispiel für das, was der Paulus vertreten hat. Zurück zur Apostelgeschichte 15 und dort Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen. Also alle kamen zusammen, ja, Gemeinde, Apostel und Älteste, und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Also das, was sie in Antiochia gezeigt hatten, das, was sie auf dem Weg in Samaria und Phönizien erzählt haben, das berichten sie auch hier. Ein Missionsbericht, der wirklich begeistert. Gott erreicht die Heiden in der Ferne. Und Wunder geschehen und der Heilige Geist hat gewirkt. Eine ganz wunderbare Sache, aber nicht ohne Kontroverse. Vers 5. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die alten Freunde von Paulus, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Also was für eine Szene. Da kommt der ehemalige Pharisäer, der Christus angenommen hat, Paulus, und erzählt, wie die Heiden Jesus angenommen haben. Und die anderen Pharisäer, die ebenfalls Jesus angenommen haben, die also in Bezug auf das Denken, die Ausbildung und auch die generelle Haltung wohl am ehesten dem Paulus entsprechen müssten, die sehen das ganz anders als er und widersprechen ihm. Und bestätigen damit, was diese Lehrer, die nach Antiochia gekommen waren, gesagt hatten. Nämlich, man muss beschnitten werden, um erlöst zu werden. Ohne das ist es unmöglich. Und sie sagen dann, und das zeigt jetzt eigentlich, worum es wirklich geht, es geht nicht um die Beschneidung, sondern sie müssen das Gesetz Mose halten. Das ist eine ziemlich interessante Idee. Eine eigentlich fragwürdige Position, denn jeder, der gläubig geworden war, der Jesus angenommen hatte, hatte ja den Messias angenommen aufgrund von Daniel 9. Und Daniel 9 macht es vollkommen einsichtig klar, dass wesentliche Teile des Gesetzes Mose durch den Messias abgeschafft werden. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, wenn man das liest in Daniel 9. Und Vers 27. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und wer also Jesus angenommen hat, das eine große Opfer, auf das alle Opfer hinwiesen, der brauchte nicht mehr, ja, der sollte eigentlich nicht mehr opfern. Es gab keinen Sinn mehr in tierischen Opfern. Die Praxis des Opferns, was ja ein wesentliches Kernelement des mosaischen Gesetzes war, war abgeschafft worden durch das Kreuz. Und insofern war es also von vornherein eigentlich klar, dass jemand, der Christ ist, nicht mehr das gesamte Gesetz Mose praktisch umsetzen könnte oder sollte. Und auch wenn natürlich das gesamte Gesetz Mose weiterhin wichtig ist als ein Typus, um das Evangelium besser zu verstehen. Apostelgeschichte 15 und dort Vers 6. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Ein Untersuchungsausschuss wird gegründet, an dem nicht nur die Apostel, sondern auch die Ältesten teilnehmen, was wiederum zeigt, dass die Ältesten eine entscheidende Verantwortung für die Lehre tragen. Immer wieder wird gefragt, was ist eigentlich die Rolle, was ist die Aufgabe von Ältesten? Und Älteste sind nicht zuerst dazu da, einfach Termine in der Gemeinde zu machen, sondern ihre erste und wichtigste Aufgabe ist es, die Oberaufsicht über die Lehren der Gemeinde zu haben. Entsprechend kann man auch Hebräer 13 verstehen, Hebräer 13, Vers 7, da sagt der Paulus, gedenkt an eure Führer, also eure Leiter, die Leiter der Gemeinde, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Hier sehen wir also, dass die Ältesten tatsächlich ihrer Aufgabe nachgekommen sind, jetzt diese theologische Frage zu erörtern, weil es war wichtig zu wissen, was die Gemeinde jetzt offiziell glaubt und wie die Gemeinden auch dann, die sich gründen, praktizieren sollten. Vielleicht noch ein Gedanke zu den Pharisäern. Es ist doch interessant zu sehen, dass Menschen wie diese in Vers 5, die sich zu Jesus bekehrt haben, die seinen Erlösungstod angenommen haben, die sich haben taufen lassen, die den Heiligen Geist empfangen haben, dass die trotzdem auch nach all diesen Jahren bestimmte Elemente ihrer ehemaligen Ideologie nicht ganz abgestreift haben. Und das sollte uns zu denken geben, auch uns. Wir sind nicht automatisch durch Bekehrung und Taufe völlig frei von allen Ideen, die wir früher gehabt haben, sondern diese Ideen können immer wieder auch mal hochkommen und uns prägen. Und wir sollten uns sehr bewusst sein, dass wir nicht immer alles, was wir so an Gedanken haben, automatisch für das halten, was uns der Heilige Geist angegeben hat, sondern vielleicht kommt es immer wieder auch mal vor, dass alte Dinge, die uns früher ausgemacht haben, auch in unser Glaubensleben sich wieder hineinschleichen wollen. Und sollte uns demütig machen, unsere eigene Meinung nicht als das Wichtigste ansehen. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man mit solchen Ideen immer erst einmal zur Gesamtheit der Gemeinde kommt und dass diese Dinge geprüft werden von Männern mit Erfahrung und gutem Urteilsvermögen und vor allem, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Was wir also hier grundsätzlich sehen, ist die Idee, dass Gott möchte, dass wenn es wesentliche, wichtige theologische Streitfragen gibt, die auch die Praxis der Gemeinde direkt betreffen, dass diese Dinge durch die gesamte Gemeinde, durch die gewählten Leiter und die anerkannten Führer der Gemeinde gemeinschaftlich besprochen werden soll und dass in dem Konsens da Weisheit ist. Diese Methode ist, glaube ich, sehr entscheidend. Wir leben in einer Zeit, wo jeder denkt, tun und lassen zu können, was er möchte. Und Menschen haben eine Idee, sie lesen etwas in der Bibel, glauben, ein neues Licht zu haben und rennen damit und verurteilen alle, die das nicht genauso sehen, als abgefallen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie die Apostel in der Urgemeinde hier vorgegangen sind. Interessant ist auch noch einmal der Bericht von Paulus in Galater 2, Vers 4 und 5. Er berichtet auch von diesen Pharisäern und er ist noch etwas deutlicher. Er sagt in Vers 4 und 5, Galater 2, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen blieb. Also Paulus gibt sich hier ganz kämpferisch. Er sah die Gefahr, die von dieser falschen Lehre der bekehrten Pharisäer ausgehen würde. Und er sagt sogar, dass manche von ihnen falsche Brüder waren, gar nicht wirklich echt bekehrt waren, sondern nur den Namen Jesu angenommen hatten. Und diesen widersteht er sehr deutlich. Er möchte nicht einfach nur die Harmoniewellen fördern, sondern er kämpft für die Wahrheit. In einem offenen Prozess, in einem Prozess, der viel Beratung und Konsens involviert, aber er kämpft für die Wahrheit. Und ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Elemente, die man in ausgewogenem Verhältnis zueinander sehen muss. Zurück zur Apostelgeschichte 15, Vers 7. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung, auch hier haben wir wieder die Idee einer tiefen theologischen Spaltung, oder eine Auseinandersetzung zumindest, nachdem eine große Auseinandersetzung stattgefunden aber hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Jetzt kommt Petrus mit einem wichtigen Argument. Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Petrus erinnert natürlich, und da gibt es keinen Zweifel daran, an die Geschichte mit Cornelius, die wir vor zwei Wochen hier studiert haben und die sich etwas weiter vorne in der Apostelgeschichte 10 findet. Was bemerkenswert ist, ist, Petrus sagt das ja schon, lange vor diesen Tagen. Und dieses lange vor diesen Tagen wird etwas präziser, wenn man sich die Daten anschaut in der Apostelgeschichte und feststellt, dass es ungefähr 15 Jahre zuvor passiert ist. Also die Bekehrung von Cornelius und das Apostelkonzil trennen fast ungefähr 15 Jahre. Man würde denken, dass die Gemeinde nach der Bekehrung von Cornelius schon sehr viel schneller mit der Heidenmission vorangegangen wäre, aber das ist nicht der Fall. Und das zeigt uns auch, dass in der geisterfüllten Urgemeinde nicht alles so schnell manchmal ging, wie wir das gemeinhin glauben. Und damals gab es interessanterweise auch Widerstand. Wir erinnern uns in der Apostelgeschichte 11. Da hat man den Petrus zur Rede gestellt und ihn gefragt, wieso hast du bei Heiden gegessen und bist bei ihnen gewesen? Und zumindest hat man damals verstanden und akzeptiert, dass Heiden das Evangelium hören sollen und auch zum Glauben kommen können. Das war jetzt mittlerweile etablierte Lehre in der Gemeinde in Jerusalem. Aber viele waren der Überzeugung, das ist zwar richtig und gut und Gott gibt ihnen auch das Evangelium, damit sie es aber vollständig genießen können sozusagen und es nutzen können, müssen sie doch auch beschnitten werden. Aber Petrus endet jetzt sozusagen wieder an das, was Gott getan hat. Vers 8, und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Petrus sagt, Gott macht keine Fehler. Und wenn er den Heiligen Geist den Heiden gegeben hat, wer sind wir, dass wir dann behaupten, dass sie irgendwie weniger wichtig wären oder nicht so erlöst werden können wie wir? Interessant ist ja, wenn man die Geschichte in Apostelgeschichte 10 sich nochmal anschaut, dass der Heilige Geist ihm sogar vor der Taufe gegeben worden ist. Also Gott wollte ganz sicher gehen, dass niemand denkt, dass die Heiden irgendwie Christen zweiter Klasse waren. Und das Problem, was wir hier sehen, ist ein altes Problem, das man immer wieder findet in der Bibel. Auch schon im Alten Testament. Wir erinnern uns an 1. Samuel 16 zum Beispiel. Eine bekannte Passage in Vers 7. 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Menschen tendieren dazu, eine Situation nach dem äußeren Schein zu beurteilen, aber Gott allein kennt das Herz und er wusste, wie aufrichtig die Heiden sind. Und dieser Blickwinkel Gottes fehlte den Christen in Jerusalem. Übrigens, es gibt eine ganze Reihe von Versen, die wir jetzt hier nicht alle aufzählen, die ihr im Sendemanuskript habt, die davon sprechen, dass Gott die Herzen kennt und natürlich auch deswegen keine Fehler macht. Vers 9. Und er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Hier macht Petrus einen sehr kräftigen Punkt, der sehr gewagt und kühn war. Er sagt, zwischen den Heiden und den Juden gibt es keinen Unterschied. Ihm ist auch bewusst, dass das Erkennungsmerkmal eines Juden gegenüber einem Heiden die Beschneidung ist. Und er sagt aber, zwischen den beschnittenen Juden und den unbeschnittenen Heiden hat Gott keinen Unterschied gemacht. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Wir werden durch Jesus errettet, sie werden durch Jesus errettet. Wir sind getauft worden, sie sind getauft worden und Gott macht keinen Unterschied. Er gab ihnen den Heiligen Geist, bevor sie, und das ist quasi impliziert hier, auch wenn es nicht explizit ausdrückt, er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, bevor sie beschnitten worden sind. Sie wurden getauft, bevor sie beschnitten worden sind. Und das zeigt ja, dass er keinen Unterschied macht. Er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Und das erklärt jetzt auch, was eigentlich in Apostelgeschichte 10 gemeint war, als in Vers 15 Gott bei dieser Vision mit diesen vielen Tieren gesagt hatte. In Vers 15, eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Und die Idee ist hier sozusagen, wenn man jetzt beide Verse zusammennimmt, die Reinigung, die Gott durchgeführt hat, ist nicht die, dass Heiden früher mal unrein waren und Gott sich jetzt entschieden hat zu sagen, naja, ab jetzt sind sie rein und jetzt darf man sie berühren. Sondern die Idee ist, wenn ein Mensch von der Sünde gereinigt, also Gott reinigt Menschen von der Sünde durch das Blut Jesu, durch den Glauben. Und wenn Gott einen Menschen durch den Glauben, den dieser Mensch hat, durch das Blut Jesu gereinigt hat von der Sünde, dann darf kein anderer aufgrund äußerer Umstände, äußerer Gegebenheiten, äußerer Eindrücke den Menschen noch als nicht gerettet oder als Sünder bezeichnen. Die Israeliten glaubten ja, dass Heiden grundsätzlich per se Sünder sind. Und was Gott deutlich machen wollte, wenn ein Mensch sich bekehrt, wer bist du, dass du ihn Sünder nennst, wenn ich ihn zu einem Gerechten erklärt habe? Darum geht es letztendlich eigentlich in der Apostelgeschichte 10. Das noch als Nachtrag für dieses ja oft missverstandene Kapitel dort. Aber zurück zur Apostelgeschichte 15. Vers 10. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Dieser Abschnitt ist hochinteressant. Petrus fragt die versammelte Gemeinde dort, die ganzen Apostel und die Ältesten, sagt, warum versucht ihr denn jetzt Gott? Und das sind ganz starke Worte, die man im Kontext verstehen sollte, auch des Alten Testamentes. Diese Idee kommt unter anderem in 2. Mose 17 vor, eine bekannte Geschichte. In 2. Mose 17 haben wir die Rebellion das Murren bei Massa und Meriba. Und dort in 2. Mose 17 und dort Vers 2 heißt es, darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Also dieser Streit, der in der Gemeinde entstanden ist, auch gegen die Leiter, dieses Murren gegen die Leiter, war eine Versuchung Gottes. Also das ist eine sehr heikle Sache. Es ist Rebellion gegen Gott. Das wird noch deutlicher, wenn man Hebräer 3 aufschlägt und dort Vers 9 liest. Hebräer 3 und dort Vers 9 haben wir ebenfalls einen Bezug auf das alte Israel in der Wüste. Vers 8 und 9. So verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Hier wird auch Bezug genommen auf die Rebellion bei Kadesh Barnea, als das Volk sich weigerte, Gottes Willen zu tun, Gott im Glauben zu vertrauen. Was Petrus hier also sagt ist, wenn wir jetzt hier gegen Gottes offensichtliche Führung ankämpfen und uns querstellen, dann wiederholen wir die Rebellion der ersten Generation in der Wüstenwanderung. Und das sind keine nebensächlichen Worte, das ist wirklich intensiv. Besonders interessant ist eigentlich die Stelle in Matthäus 4, wenn es um diese Idee geht, du sollst Gott zu versuchen. In Matthäus 4 finden wir die zweite Versuchung, wir finden die Versuchung Jesu, und in dieser zweiten Versuchung kommt diese Idee vor. Wir lesen ab Vers 5. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das heißt, was hier der Satan vorschlägt, ist ein Paradebeispiel dafür, was es heißt, Gott zu versuchen. Denn Jesus antwortet direkt darauf und sagt, genau das soll ich nicht tun. Ich soll den Herrn nicht versuchen. Übrigens ein ganz klarer Hinweis darauf, dass das, was die falschen Lehrer dort in der Apostelgeschichte 15 gepredigt haben und die Pharisäer, die sich zu Christus bekehrt haben, zumindest äußerlich, dass das falsch war. Nun, worin besteht eigentlich das Problem in Vers 5 und 6? Es ist interessant, dass der Teufel die Bibel zitiert. Er behauptet also, eine Handlung durch das Wort Gottes bestätigen zu können. So war es ja auch mit den falschen Lehrern. Sie beriefen sich auf die Bibel. Was war eigentlich die Versuchung in der zweiten Versuchung? In der ersten Versuchung hatte Jesus auf die Vorschläge des Satans geantwortet mit, so steht geschrieben. Es steht geschrieben, du sollst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er hatte mit der Bibel argumentiert. Und Satan hat diese Antwort aufgegriffen und jetzt eine neue Versuchung dran geheftet. Seine Idee lässt sich eigentlich so zusammenfassen. Okay, wenn du also der Bibel folgen willst, wenn du also aus jedem Wort leben willst, was Gott sagt, und das ist ja tatsächlich das, was wir als Gläubige tun wollen, wir wollen aus jedem Wort leben, dann, so die Überlegung des Satans, dann müsstest du ja auch aus diesem Wort leben, denn dieses Wort sagt, wenn du dich herabstürzt, ja, dann halt dich die Engel auf. Glaubst du diesem Wort, lebst du aus diesem Wort, dann zeigt, dass du das tust. Die Versuchung Gottes bestand hierin, einen an sich klaren Bibeltext extrem gegen seinen eigentlichen Sinn buchstäblich auszulegen und damit über das hinauszugehen, was Gott eigentlich mit dem Text vorhatte. Und damit zeigt sich die enorme Parallele zur Apostelgeschichte 15. Denn das war genau das, was die Apostel gemacht oder diese falschen Lehrer gemacht hatten. Sie nahmen einen Bibeltext, der tatsächlich Wahrheit ist, und legten ihn extrem aus, übertrieben buchstäblich und gingen damit weit über das hinaus, was Gott eigentlich intendiert hatte. Gott hat in Psalm deutlich gemacht, dass wenn ein Mensch Gottes Willen folgt, die Engel ihn beschützen werden. Und sie werden sodass man nicht seinen Fuß an einen Stein stößt. Aber Satan nimmt diesen Text aus seinem Kontext, legt eine extreme Bedeutung hinein und geht über die Bedeutung hinaus und sagt, naja, das kann ja bedeuten, dann kannst du dich von einem Gebäude stürzen und die Engel werden dich auffangen. Das war aber nicht der Inhalt und die Idee von dem Psalmtext, aus dem er zitiert. Genauso wenig war es die Idee in 1. Mose 17, dass Gott sagt, ich werde die Erlösung beschränken nur auf die Menschen, die von Abraham ethnisch abstammen. Das war ja nie seine Idee. Der Segen Abraham sollte ja alle Geschlechter, alle Völker, alle Nationen, alle Familien erreichen. Die Beschneidung war wichtig und richtig, aber indem man diese Beschneidung jetzt zu einem Erlösungskriterium noch neben dem Kreuz machte, hat man sie überextrem interpretiert und eine überbuchstäbliche Auslegung angewandt, die so im Text nie vorkam. Und darauf zu dringen, auf eine menschliche Überinterpretation des Textes und damit dem eigentlichen Sinn des Evangeliums entgegenstehen, das ist Versuchung Gottes. Und ich glaube, Verzeihung, diese Idee ist nicht aus der Welt. Noch heute versuchen Menschen, ihre extremen Ansichten mit vermeintlichen Bibelzitaten zu begründen und stehen trotzdem dem eigentlichen Sinn und dem ganzen Geist des Evangeliums völlig entgegen. Weshalb versuchte jetzt Gott, Vers 10, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Hierbei geht es nicht um das Alte Testament, denn das ist Gottes Wort und Gottes Wort ist niemals eine untragbare Bürde. Jesus sagt ja ganz deutlich in Matthäus 11 und dort Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und alle Worte, auch des Alten Testamentes, sind Gottes Worte und sind so, wie sie eigentlich gemeint sind, auch im Licht des Neuen Testamentes, eine leichte Bürde. Was ist also diese schwere Bürde, die Pharisäer wirklich eigentlich, oder diese Ex-Pharisäer den Menschen auflegen wollten? Matthäus 23 und dort Vers 4. Matthäus 23, Vers 4, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Gemeint sind hier diese ganzen Zusatzregeln, diese menschlichen Überinterpretationen, als man das Sabbatgebot und viele andere Gebote extrem auslegte, mit menschlichen Zusatzideen überfrachtete und damit aus dem eigentlichen wunderschönen Wort Gottes eine Bürde machte. Der Petrus spricht also nicht gegen das Alte Testament, er spricht auch nicht gegen die Opfergesetze oder überhaupt auch nicht gegen die Texte der Beschneidung, er spricht gegen die extreme Überinterpretation und die menschlichen Zusätze, die man daran geheftet hat, die jetzt das Ganze so beschwerlich machen. Und die Idee, dass ein Mensch beschnitten sein muss an seiner Furt, um gerettet zu werden, ist so ein menschlicher Zusatz, der so nie in der Bibel, auch im Alten Testament, nie zum Tragen kommt, wo ja deutlich wird schon, dass der Segen Abrahams alle Völker und alle Nationen erreichen soll. Vers 11, Apostelgeschichte 15. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Die Lösung des Problems ist wiederum das Evangelium selbst. Petrus betont die Rechtfertigung aus dem Glauben, wie später auch Paulus, der dann im Römerbrief und vor allem auch im Galaterbrief, wo dann dieselben Themen wieder aufkommen. Ja? Sowohl der Römer als auch der Galaterbrief sind quasi auch unter dem Hintergrund dieser Debatte zu sehen, wo der Paulus so eloquent und so deutlich die Gerechtigkeit aus dem Glauben als die Lösung aller Probleme präsentiert. Wenn man Römer 1, Vers 16, 17 denkt, wo die Erlösung für alle Menschen gleich ist, für die Juden und für die Griechen, alle Menschen werden durch die Gnade erlöst und die Juden sind nicht erlöster als die Griechen. Vers 12. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Der Blick auf das Kreuz, der Blick auf die einfache, aber profunde Wahrheit der Rechtfertigung durch den Glauben, durch das, was der Heilige Geist in uns tut, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, durch den hohen priesterlichen Dienst Jesu, den Blick darauf gewendet, hat plötzlich die Lage völlig verändert. Plötzlich hörte der Streit auf und auch die Opponenten, die Kritiker waren jetzt überhaupt erstmal in der Lage, in Ruhe zuzuhören, was Paulus und Barnabas zu sagen hatten. Mit anderen Worten, sie waren vorher so voll ihrer eigenen Ideen, ihrer eigenen Auslegung, ihren da steht aber hier geschrieben und dieser Vers sagt das und jetzt müssen wir dagegen ankämpfen, müssen wir die Wahrheit eintreten und so weiter. Es war der Hinweis auf das Kreuz Jesu und das Evangelium, der dieses Denken erst einmal besänftigte. Vorher waren die Kritiker gar nicht richtig bereit, überhaupt das zu hören, was Paulus an Missionsberichten zu sagen hatte. Jetzt hören sie genau zu. Und Paulus und Barnabas erzählen von den vielen Zeichen und Wunder, die Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, also halten wir fest, wir hatten jetzt schon den Petrus, der quasi daran erinnert, was der Geist ihm gezeigt hatte damals bei Cornelius. Also wir hatten den Geist der Weissagung sozusagen. Wir hatten den Bericht von Missionaren an der Front und jetzt kommt Jakobus. Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Ein Wort zu Jakobus, das ist natürlich nicht der Apostel Jakobus, der ist schon seit einigen Jahren tot gewesen, wie uns Kapitel 12, Vers 2 deutlich lehrt, sondern der Bruder, einer der Brüder von Jesu, nach Galater 1, Vers 9, der Gemeindeleiter in Jerusalem war, der also hier die Hauptverantwortung für die Gemeinde hatte und der vermutlich auch, nach allem, was wir so sagen können, höchstwahrscheinlich, den Jakobusbrief verfasst hat. Vers 14. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Das allein schon ist ein äußerst bemerkenswerter Satz, wenn man darüber nachdenkt, wie oft im Alten Testament diese Idee aufscheint, dass Gott seinen Namen über das Volk Israel ausruft, über seine Stadt Jerusalem. Denn wir sind ja nach deinem Namen genannt, ruft ja auch Daniel in seinem Gebet in Daniel 9. Wenn der Jakobus hier sagt, dass Gott aus den Heiden ein Volk für seinen Namen annimmt, dann ist das schon eine ziemlich krasse Aussage, die dem Denken vieler Juden, Christen völlig entgegenstand, aber die jetzt die Lösung bringt und den Durchbruch. Das, was bisher immer als Privileg Israels empfunden worden ist, dass sie nach dem Namen Gottes genannt sind, soll eigentlich für alle Heiden gelten. Und die Grundlage der Entscheidung ist aber nicht nur die Vision des Petrus, also der Geist der Weissagung, und nicht nur das, was treue Missionare im Ausland erlebt haben, sondern die Grundlage der Entscheidung muss natürlich immer auch die Bibel sein. Wenn die Visionen und die Erfahrungen nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, können sie nicht Grundlage der Entscheidung sein. Aber Jakobus zeigt jetzt, dass das, was Petrus in der Vision gesehen hat und was Paulus am Missionsfeld erlebt hat, dass das in Harmonie ist mit dem Wort Gottes und deswegen dann die Grundlage auch sein kann für die Entscheidung des Konzils. Vers 15. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Jede Entscheidung in Glaubensdingen muss am Ende mit den Worten der Propheten übereinstimmen. Ganz egal, wie viel Missionserfahrungen damit gemacht worden sind, ganz egal, was vielleicht Propheten oder vermeintliche Propheten dazu sagen, echte Propheten und echte Missionare werden mit dem, was sie erleben und mit dem, was sie sehen, immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Eine ganz entscheidende, fundamentale Sache für uns als Gemeinde, dass wir niemals Dinge annehmen in der Praxis oder in der Lehre unserer Gemeinde, die dem Wort Gottes, dem klaren, offensichtlichen Wort Gottes widersprechen. Das muss immer die Grundlage sein. Und dann werden wir sehen, wie wunderbar der Geist der Weissagung und die Erfahrung der Missionare dem zuarbeiten. Was genau zitiert Jakobus? Wir lesen Vers 16, 17. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Also hier haben wir diese Idee, aus, warum der Jakobus davon spricht, dass Gott die Heiden mit seinem Namen benennen wird. Denn das ist hier ein Zitat aus Amos, da steht genau die Idee, dass Gott Heiden hat, die über denen sein Name ausgerufen worden ist. Es ist ein Zitat aus Amos, Kapitel 9. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Amos 9 die Lösung für das Problem der Urgemeinde hat? Ja? Also man sieht hier, wie sehr auch vermeintliche kleinere Propheten oder Bücher, die man selten studiert, große Wahrheiten beinhalten, die zum Durchbruch führen, jetzt zu einer der entscheidenden Erkenntnissen in der ganzen Geschichte der Christenheit. In Amos 9 geht es eigentlich im Kontext um das Gericht an Israel. Da gibt es auch diesen berühmten Satz in Vers 9 von der Sichtung. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnern auf die Erde fallen. Genau das ist ja zu der Zeit, den Jahrzehnten vorher passiert. Durch die Botschaft von Johannes dem Täufer und die Botschaft von Jesus und die Kreuzigung und dann auch die Predigt von Stephanus fand ein Sichtungsprozess statt, und alle, die Botschaft Gottes nicht angenommen haben, wurden letztendlich ausgesichtet, während die übrigen die Christenheit bildeten. Paulus schreibt davon ganz viel in Römer 11, haben wir nicht die Zeit, das hier ausführlich anzuschauen. Aber das wird dort ganz präzise erklärt. Interessant sind die Worte, die der Amos wählt. Er spricht von der Hütte Davids. Und das geht zurück auf eine berühmte Geschichte, als nämlich der David dem Herrn ein Haus bauen wollte und Nathan erst ihm zustimmt und nach einer Vision sagt, nein, nein, das ist nicht deine Aufgabe. Und ihm dann sagt, du willst dem Herrn ein Haus bauen, aber der Herr verkündigt dir, dass er dir ein Haus bauen wird. Und ihm dann verheißt, dass er einen Sohn haben wird und dass dieser Sohn auf dem Thron sitzen wird und dieser Thron auf ewig bestehen wird. Der Sohn Davids. Das bezieht sich nicht nur auf den Salomo, sondern ist eine messianische Prophezeiung auf das Königreich Gottes, auf den kommenden Messias, der ein König sein wird. Der Sohn Davids auf dem Thron Davids. Und das ist das Haus Davids. Also das Haus Davids, die Hütte Davids, ist verbunden mit dieser Erwartung des Messias. Und diese Hütte ist zerfallen. Sie hat Risse, sie hat Trümmer. Die Evangeliumshoffnung scheint dünn geworden zu sein, schwach geworden zu sein, Rückschläge erhalten zu haben. Und sie soll jetzt wieder aufgebaut werden. Und das ist natürlich die Zeit der Verkündigung des Evangeliums. Zur Zeit von Johannes dem Täufer und natürlich durch Jesus selbst. Das hat übrigens auch das Neue Testament so aufgegriffen in Lukas 1 und dort Vers 69, der preist der Zacharias, nachdem er wieder sprechen kann nach der Geburt seines Sohnes Johannes, der später der Täufer wurde, sagt er in Vers 68 und 69, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Also haben wir diese Hütte Davids, das Haus Davids, in dem die Erlösung aufgerichtet worden ist. Aus dem Same Davids kommt der Erlöser der Welt, das Horn des Heils. Um das geht es. Und das ist natürlich deswegen ein direkter Bezug dann zur Apostelgeschichte, wo ja diejenigen versammelt sind, die das Evangelium in die ganze Welt tragen sollen. So ist ja ihr Auftrag. Man vergleicht übrigens auch Jesaja 9, Vers 5 und 6, wo es heißt, dass ein Sohn uns geboren ist und dass er auf dem Thron Davids sitzen wird. Und das ist also diese Idee. Diese Evangeliumsverheißung wird wiederhergestellt. Das Volk Gottes, das diesem Messias, diesem zunächst kommenden und dann gekommenen Messias anhängt, soll wieder neu aufgerichtet werden. Und das geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums, das geschieht durch die Gründung der Gemeinde. Alle jene, die dem Messias nachfolgen, der gekommen ist, die sind daran beteiligt, diese Hütte Davids wieder aufzurichten. Und in diesem Zusammenhang, der Aufrichtung der Hütte Davids, sagt jetzt Amos Folgendes. In Amos Kapitel 9 und dort Vers 13, so dass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Nun, es fällt auf, dass in Apostelgeschichte das ein bisschen anders klingt. Da steht nicht Edom, sondern Menschen. Jakobus zitiert aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die auch an dieser Stelle den Überrest der Menschen liest und nicht der Überrest Edoms. Das liegt an einer ganz einfachen Sache. Edom sieht in den Konsonanten, im Konsonantentext, damals gab es noch keine Vokale im Text, quasi fast identisch aus oder kann leicht verwechselt werden mit Adam. Und Adam steht für Menschen, Edom, Adam. Und so liest die Septuaginta Adam, also Menschen, und übersetzt es dann ins Griechische. Möglicherweise war das auch die ursprüngliche Lesung und vielleicht ist auch Edom, diese Vokalisierung, dann vielleicht ein späterer Fehler, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe herauszufinden, spielt auch im Grunde genommen keine Rolle, denn in beiden Fällen geht es um Heiden, egal ob Edom oder alle Menschen. Die Idee ist dieselbe, dass sozusagen außerhalb von Israel es Menschen gibt, über denen Gottes Name ausgerufen worden sind und jetzt kommt es, Israel soll sie, wie es hier heißt, in Besitz nehmen. Den Überrest, die Übrigen sozusagen, die wie sie selbst übrig geblieben sind, zu den Übrigen gehören auch Menschen, die nicht Israeliten sind und sie sollen jetzt besessen werden, besetzt werden, ja, Besitz genommen werden. Die Pharisäer haben das natürlich militärisch, nationalistisch gedeutet. Wir werden Idumea erobern zum Beispiel. Ja, wir werden die angrenzenden Nationen bekämpfen und dann besiegen, bis irgendwann Israel die Welt erobert hat. Aber das ist überhaupt nicht die Idee, sondern die Idee ist hier, Jesus hat die Menschen ja nicht aufgefordert, das Evangelium durch Krieg zu verbreiten, sondern durch Mission. Der Messias kam als König mit der Botschaft vom Reich Gottes, der Bergpredigt. Und diese Bergpredigt sollte in die Welt gebracht werden. Die Welt sollte erobert werden für das Evangelium mit einer Armee von Missionaren. Und genau das ist der Punkt. Edom oder die ganze Menschheit soll in Besitz genommen werden durch das Evangelium, durch die Mission. Und genau das hat der Paulus gemacht. Genau das hat Barnabas gemacht. Die waren quasi die Ersten, die diesen Text buchstäblich umgesetzt haben. Sie haben andere Nationen für das Evangelium sozusagen erobert, in dem Fall Kleinasien. Und was heute oft von Theologen belächelt wird, als ob der Jakobus nicht wüsste, was hier steht, und irgendwie falsch zitiert, ist in Wirklichkeit vom Jakobus eine brillante und christozentrische und sehr genaue Auslegung des Textes von Amos. Er hat noch verstanden, worum es hier eigentlich wirklich geht. Und entsprechend ist das die Begründung, dass das, was Paulus und Barnabas gemacht haben, in Wirklichkeit die Erfüllung des Textes der Prophezeiung aus Amos ist. Und entsprechend kann es nur eine Entscheidung geben. Apostelgeschichte 15, Vers 18, Gott sind alle, das ist noch ganz wichtig, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Das heißt mit anderen Worten, Gott weiß, was er tut. Er hat von viele Jahrhunderte vorher schon prophezeit, dass endlich mal Menschen begreifen werden, dass das Evangelium allen Heiden gilt. Und für die Zuschauer und Zuhörer muss das ein Moment, großer Moment gewesen sein. Sie erkennen jetzt hier, dass sie an einem Moment der Geschichte angekommen sind, wo sich etwas Großes ereignet, etwas, was Gott seit Jahrhunderten vorher schon gesehen hatte und eine echte Kehrtwende jetzt eintreten wird. Vers 19. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Die Idee hier ist ganz offensichtlich. Es reicht, wenn man Kind Gottes ist. Man muss nicht auch noch ein Jude sein. Es sollen keine menschlichen Zusatzgebote dem Evangelium beigeordnet werden und den Menschen aufgebürdet werden. Aber das bedeutet nicht, dass das gesamte Alte Testament verworfen ist oder nicht mehr gültig ist, sondern es gibt viele Dinge, auch im Alten Testament, die gar nicht typologische Natur sind, die gar nicht auf den Kreuzestod Jesu hinwiesen und deswegen auch nicht abgeschafft sind. Die Beschneidung braucht man zwar nicht mehr, weil sie auf den kommenden Messias hinwies, die Opfer braucht man nicht mehr, weil sie auf diesen Opfertod hinwies, aber die Gesundheitsgesetze zum Beispiel haben nichts Typologisches an sich und sie gelten nach wie vor. Götzendienst ist nach wie vor verboten. Unzucht mit all den Gesetzen, auch im Gesetz Mose, sind nach wie vor, diese Dinge sind nach wie vor verboten. Und das zeigt also, dass man durchaus differenziert hat. Das Gesetz Mose ist nicht ein monolithischer Block, den man annimmt oder verwirft, also praktiziert oder verwirft, sondern das Gesetz Mose gilt, aber manches davon ist eine Prophezeiung und die Prophezeiungen haben sich erfüllt. Es sind Typologien, die ihre Erfüllung gefunden haben und anderes sind Prinzipien, die grundsätzlich gelten und nichts Typologisches haben. Und diese Unterscheidung wird hier deutlich vorgenommen. Und auch wir sollten im Studium des Gesetzes Moses diese Unterscheidung immer vor Augen haben und entsprechend klug die Bibel dann auslegen. Vers 22. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern, es werden Delegierte bestimmt. Sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Zilizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Vers 24, da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, von euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten. Also hier meint es natürlich das mosaische Gesetz inklusive der Beschneidungsrichtlinien und der verschiedenen anderen Vorschriften, die alle noch nach Sicht dieser Irrlehrer praktiziert werden müssten. Vers 25. So haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen, um euch zu senden, mit unserem geliebten Barnabas und Paulus, Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Übrigens, Nebennote können wir nicht mehr lesen jetzt aus Zeitgründen, aber in Galater 2 berichtet Paulus, wie bei diesem Apostelkonzil eben die Großen der Gemeinde, also Petrus und Jakobus und Johannes und die ganzen Säulen der Gemeinde, wie sie genannt wurden, ihm die Hand der Anerkennung reichen und ihn quasi als de facto Apostel akzeptieren, der für die Heiden besonders wirken soll. Und erst jetzt sozusagen Paulus ganz offiziell anerkannt ist als ein leitender Missionar in der Urgemeinde. Und dann Vers 27, wir haben aber deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen, außer diesen notwendigen Dingen. Also weil man das ganz aus der Bibel begründen kann, mit dem Geist der Weissagung bestätigt und den Erfahrungen in der Mission, wo der Geist offensichtlich gewirkt hat, kann die Gemeinde jetzt als Ganzes sich sicher sein, dass sie dem folgt, wie der Geist sie geführt hat. Das ist nicht ihre persönliche Meinung, sondern das, was der Geist in der Bibel sagt, was der Geist durch Visionen, durch den Geist der Weissagung offenbart hat und wie der Geist auch bereits gewirkt hat. All das passt zusammen. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes und sie haben sich dem angeschlossen. Dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Unzucht und wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht, lebt wohl. Vers 30 und 31 und 32. Und so wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst durch auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Die Entscheidung ist gefallen und die Entscheidung bewirkt Segen. Sie bewirkt nicht weiteren Streit, sondern sie wird gerne angenommen. Sie bewirkt eine Förderung der Mission und sie bewirkt ein Vertrauen in die Leitung der Gemeinde. Die Silas und Barsabas bleiben dort und Judas und Silas Und sie stärken die Gemeinde durch Prophezeiung, durch den Geist der Weissagung. Es war also nicht nur der Beschluss des Konzils, der dieser Gemeinde gesandt wurde, sondern auch sie sollten noch einmal gestärkt werden im Glauben durch den Geist der Weissagung. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir sehr viel lernen, auch für den Umgang mit doktrinalen Konflikten in unserer Gemeinde. Es gibt das Prinzip, dass entscheidende Lehrpunkte, die unsere Lehre und unsere Praxis betreffen, gemeinschaftlich abgehandelt werden sollten, gemeinschaftlich studiert werden sollten und dass sie allen drei Prinzipien genügen sollten. Es muss eine biblische, klare Begründung haben. Es muss ein biblisches Prinzip sein. Es muss mit dem Geist der Weisung übereinstimmen. Und es sollte die Mission fördern und auch mit den Erfahrungen der Missionaren an der Front konform sein. Und das ist die Grundlage, mit der dann theologische Streitigkeiten gelöst werden können. Und wenn sie dann so gelöst werden in diesem Geist, dann wird Frieden und Freude das Resultat sein. Und der Geist der Weissagung ist uns gegeben, um die Gemeinde dann in diese Sache noch zu bestärken. Die Gemeindeleitung distanzierte sich ganz deutlich von denen, die Sonderlehren predigten, die nicht von der weltweiten Gemeinde anerkannt worden waren. Sie distanzierte sich von denen, die auf eigenes Geheiß die Menschen verunsicherten mit ihren eigenen Privatagenda. Und auch wir sollten uns von denen distanzieren, die mit ihrer Privatmeinung, mit Sonderlehren und mit eigentümlichen Interpretationen versuchen, die Gemeinden durcheinander zu bringen und zu verwirren. Und wir sollten auf das Wort Gottes uns basieren und auch Vertrauen haben in den Geist, der letztendlich eine ganze Gemeinde führt und nicht nur versprengte Einzelpersonen. Und in diesem Sinne möchte ich uns einladen, dass wir auch diesem Prozess Vertrauen schenken und in Lehrfragen diesen Weg der Wahrheitsfindung anerkennen und gerade wenn es Schwierigkeiten, Probleme in der Gemeinde gibt, diesen Weg einschlagen auf Grundlage der Basis der Bibel, auf Grundlage des Geistes der Weissagung und der missionarischen Erwägung, Streitigkeiten in der Gemeinde zu lösen. Ist das dein Wunsch, dich dieser Sache anzuschließen und mit deinem ganzen Sein dich einzubringen und dich einzusetzen für die Gemeinde Gottes und für die Wahrheit Gottes? Gott segne dich in deiner Entscheidung. Nächste Woche werden wir weiter hier studieren in der Apostelgeschichte. Bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal. Amen.